Es gibt einen Moment, man schreibt aufeinander zu, aber man schreibt auch voneinander weg. Man steht vielleicht Rücken an Rücken und versucht gemeinsam einen Kreis zu zeichnen. Man versucht irgendwie das Feld, den Wald meinetwegen, den man vor lauter Bäumen eigentlich nicht zu sehen droht, zu umfassen mit beiden Armen, was man halt alleine nicht kann, also mit allen Vieren eigentlich. Und dabei passiert natürlich etwas, was irgendwie auch esoterisch ist, dass nämlich am Ende mehr da ist, als eigentlich da sein dürfte. Es kommen zwei Menschen mit zwei Sprachen und es entsteht auch eine dritte.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Ich mag den Essayband Eiscafé Europa, mit dem Enis Maci 2018 bei Surkamp debütierte, sehr. Die Autorin, das wusste man nach ein paar Seiten, hat ein sehr gutes Gespür für Ablenkungen und Abschweifungen und kann maximal weit voneinander entfernte Themengebiete überraschend miteinander verweben, sodass das Lesen zu einem Genuss wird und die geöffneten Fenster im danebenliegenden Browser unübersichtlich viele werden. Es bedarf zu gleichen Teilen Konzentration und Hingabe, um ihren Texten zu folgen. Auch den Rissen und Lücken im Text jagt man hinterher. In den letzten Jahren hat Enis Maci einige Theaterstücke geschrieben. Dieses Jahr sind gleich zwei kollaborative Texte erschienen. Zuletzt Pando, ein Roman, dessen Titel auf eins der größten Lebewesen der Welt verweist. Eine Klonkolonie der amerikanischen Zitterpappel. Ein Wald, der aus 47.000 genetisch identischen Zitterpappeln besteht und dessen Baumstämme über Rhizome miteinander verbunden sind und somit einen einzelnen Organismus bilden. Der Roman, der diesen Titel trägt, ist ein Kollektivroman. Enis Maci hat ihn zusammen mit dem Autor Pascal Richmann geschrieben, mit dem sie auch zusammenlebt. Pando ist ein schönes Bild für das Textgeflecht dieses Romans, der zwar in der Gegenwart wurzelt und danach fragt, wie diese Gegenwart überhaupt zustande kommt, aber auf der Suche nach dieser und anderen Fragen durch Kontinente und Epochen fliegt. Auf einer Reise mit vielen Zeitsprüngen, an wechselnden, manchmal übereinanderliegenden Orten, ein paar Mal sogar durch den Erdkern hindurch, entlang von Rohstoffvorkommnissen, gegenwärtige Themen und globale Ausbeutungszusammenhänge verbindet. Vor Pando hat sie dieses Jahr bereits ein anderes Buch veröffentlicht, den Essay Karl May, den sie zusammen mit dem Freund, Schriftsteller und Dramaturgen Maslum Nerges ebenfalls bei Surkamp veröffentlicht hat. Hervorgegangen ist das Buch aus ihrem gleichnamigen Theaterstück, das letztes Jahr an der Berliner Volksbühne Premiere hatte. Es handelt von kolonialer Gewalt, Eurozentrismus, Hochstaplern, Stereotypen und letztlich von den Projektionen auf den Orient, auf das, was man den Wilden Westen nennt, und die Person Karl May. Und auch dieser Text ist selbst ein wilder Ritt durch die Weltgeografie und Geschichte, manchmal so halsbrecherisch assoziativ, dass einem beim Lesen schon mal die Gäule davon galoppieren, wie Daniel Graf in seinem Text für die Republik so schön schreibt. Das klingt alles so ernst, ist es ja auch. Der Ton allerdings ist leicht, die Referenzen nicht nur schwer, sondern auch mit einer großen Liebe zur Popkultur und zum Detail. Mitgebracht hat Enis Maci die gerettete Zunge von Elias Canetti, seine literarischen Kindheitserinnerungen, die 1977 im Karl-Hanser-Verlag erschienen sind, und DMZ Kolonie von Don Meche in einer fantastischen Übersetzung von Uliana Wolf in der Reihe Volte Expanded bei Spectre Books 2023 erschienen. Sie führen uns zu Gesprächen über das Zusammentragen von Wissen, gemeinsame Obsessionen, Gewaltgeschichten, transatlantische Flöze, Landschaften wie das Ruhrgebiet und die Geburt des Massenspektakels aus dem Geist der Vernichtung. Lasst euch auch durch Landschaften, Erdschichten, Zeiten und Breitengrade schleudern, hereinspaziert. Herzlich willkommen, Enis Maci.
Hallo.
Das ist lustig, weil eigentlich waren wir schon im Mai miteinander verabredet, um zu sprechen.
Das stimmt.
Und da ging es noch um das gerade erschienene Buch Karl May. Und schwupps, durch verschiedene Umstände, es ist ein paar Monate später, gibt es schon ein zweites Buch, Pando. Also sprechen wir jetzt über zwei Bücher, die du dieses Jahr veröffentlicht hast.
Ja.
Und beide sind nicht alleine entstanden.
Genau, das stimmt. Karl May habe ich zusammengeschrieben mit Mazum Nergis. Das ging aus einer Theaterarbeit hervor, die wir an der Volksbühne gemacht haben. Und Pando, was ein Roman ist, den habe ich zusammen mit Pascal Richmann geschrieben.
Und hat sich das einfach so ergeben oder planst du jetzt nur noch gemeinsam Texte zu schreiben?
Nee, den nächsten schreibe ich wieder allein. Aber es hat sich so ergeben, eigentlich aufgrund eines ähnlichen Mechanismus, dass die Obsession, die am Anfang der Arbeiten stand, bei beiden Arbeiten eine gemeinsame war. Bei Karl May liegt das schon viele Jahre zurück, als nämlich 2016 das Karl May Remake auf RTL rauskam und Mazum und ich dann kurz verstanden haben, was das ist oder vielleicht eher verstehen wollten, worum es hier eigentlich geht, und daraus wurde dann so eine jahrelange Nebenbeschäftigung, die uns immer wieder, wenn wir eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt waren, nach Sachsen geführt hat oder nach Kroatien oder so. Und bei Pando, dem Roman, der heute offiziell erscheint, war es so, dass am Anfang ein Bild von Pando selbst stand. Und Pando ist eine Klonkolonie der amerikanischen Zitterpappel in Utah, also mit anderen Worten ein Wald, dessen einzelne Bäume nur so 20, 30 Jahre alt werden, also nicht so alt, aber unterirdisch sind sie durch eine Sprossachse, durch so einen Wurzelstock miteinander verbunden, was dazu führt, dass alle diese Bäume dieselbe DNA haben, und dieser Wurzelstock ist Zehntausende von Jahren alt, und das macht Pando zum ältesten und größten und schwersten Lebewesen der Welt. Und irgendwie war das krass, dieses Bild zu sehen und sich damit zu konfrontieren, dass es einzelne Bäume sind, die aber trotzdem einen gemeinsamen Organismus umgeben, ergeben. Und so fing es irgendwie an. Und es war eigentlich etwas, was wir zu zweit gesehen haben, Pascal und ich. Und irgendwie war auch alles, was sich daraus ergeben hat, eine Aufgabe für zwei. Und natürlich war Pando dann ein bisschen wie der Schutzpate oder das Motiv einer Arbeit, die sich eigentlich fragt, wie das gehen kann, sich zu lieben, wenn die Welt am Arsch ist.
Da erfährt man, dass es eine Liebesbeziehung ist. Aber in Karl May ist die Freundschaft, blitzt auch an ein paar Stellen durch. Und es gibt so eine schöne Stelle, da sagst du, es ist nicht leicht, etwas gemeinsam zu machen, aber es ist schön, dich an meiner Seite zu wissen, so in der Art.
Ja. Ja, also auf jeden Fall waren für mich die letzten Jahre schon die Ära der Zuneigung irgendwie und der Arbeit um oder mit oder an der Zuneigung oder so, an der Freundschaft, an der Liebe. Und deswegen stimmt es natürlich auch, dass die Bücher in der Hinsicht so ein bisschen zusammengehören. Aber genau, es ist natürlich sehr schwer, etwas Gemeinsames zu machen. Wissen alle.
Aber es ist schön, weil in beiden Texten entsteht daraus irgendwie eine Stimme. Und natürlich, wenn man weiß als Leserin, dass das zwei Leute geschrieben haben, ist man ja auch immer damit beschäftigt, herauszufinden, wer schreibt das jetzt gerade. Also da kommt man irgendwie nicht umhin. Aber ich finde, beide Texte sind wirklich, da war es für mich total schwer zu eruieren, weil was kommt da jetzt von wem? Also, und auch, weil beide Texte ja auch teilweise mit so autobiografischen oder autofiktionalen Elementen arbeiten, dachte ich, es ist auch nochmal so eine schöne Verkomplizierung des Autofiktionalen, dass das ist ja wie eine Stimme wird, aber trotzdem verschiedene Erfahrungen sind, die da zusammenkommen.
Ja. Ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil es natürlich schon, es gibt einen Moment, man schreibt aufeinander zu, aber man schreibt auch voneinander weg. Man steht vielleicht Rücken an Rücken und versucht gemeinsam einen Kreis zu zeichnen. Man versucht irgendwie das Feld, den Wald meinetwegen, den man vor lauter Bäumen eigentlich nicht zu sehen droht, zu umfassen mit beiden Armen, was man halt alleine nicht kann, also mit allen Vieren eigentlich. Und dabei passiert natürlich etwas, was irgendwie auch esoterisch ist, dass nämlich am Ende mehr da ist, als eigentlich da sein dürfte. Es kommen zwei Menschen mit zwei Sprachen und es entsteht auch eine dritte.
Ja, es gibt so einen schönen Satz in dem Buch, auch den kann ich jetzt wieder nur paraphrasieren. Man schaut vom gleichen Standpunkt in verschiedene Richtungen.
Ja, also nehmen wir Pando zum Beispiel. Natürlich haben uns unterschiedliche Dinge interessiert. Oder natürlich sind uns unterschiedliche Dinge eingefallen, als wir angefangen haben bei Pando, bei diesem Wald. Und irgendwann stellen sich Zusammenhänge nicht nur her, sondern überhaupt stellen sie sich auch da. Also man sieht sie überhaupt das erste Mal, obwohl sie vielleicht die ganze Zeit schon da gelauert haben. Die eigentlich nur da sind oder zumindest sichtbar werden, weil es die Fäden sind, die der andere gesponnen hat, die einen dahin bringen. Und natürlich, also zum Beispiel vom Theater kommt und Keimal war ja eher ein Theaterprojekt oder war auch fürs Theater gedacht. Da ist dieser Gedanke jetzt nicht so revolutionär, obwohl es schon, denke ich, große Kraft und Ehrlichkeit kostet es sozusagen wirklich zu versuchen. Für die Prosa ist das jetzt vielleicht nicht das, woran man so als erstes denken würde.
Und bei der Recherche macht das für mich jetzt alles total Sinn, was du gesagt hast. Aber wenn dann wirklich ein Text entsteht, ja, also wenn man sich dann wahrscheinlich Textfragmente hin und her schickt oder gemeinsam daran sitzt, habt ihr versucht sozusagen auch die Handschriften der einzelnen Stimmen sozusagen zu glätten oder hat das vielleicht sogar, das ist ja wieder auch ein bisschen esoterisch, aber hat das vielleicht irgendwie so eine unwillkürliche Anpassung der Redeweisen und Stile gegeben? Es interessiert mich schon, dass ich den Eindruck habe, dass es trotzdem wie eine Stimme ist in beiden Texten. War das noch ein Bearbeitungsprozess, das herzustellen oder bin ich da eh total auf der falschen Fährte?
Also ich meine, das ist schon Kontaktsport sozusagen. Für mich fängt das Schreiben eigentlich erst richtig an, nachdem alles einmal aufgeschrieben wurde. Auch wenn ich alleine bin. Wenn ich es hören kann, was ich da gemacht habe, wenn ich es sehen kann, was ich da gemacht habe, wenn ich sozusagen überhaupt einen Zugriff auf das Material haben kann, da fängt für mich eigentlich das an, was dann vielleicht andere überarbeiten oder lektorieren oder so nennen würden, aber für mich ist es eigentlich der geile Teil. Und klar, also es ergeben sich Sachen, dass man zum Beispiel weiß, okay, das habe ich auf jeden Fall geschrieben, diesen Satz, aber scheinbar habe ich ihn so geschrieben, dass ich wie Pascal klinge. Also dass es dann irgendwann einen so überkommt, wie so ein Dämon eigentlich. Und umgekehrt gibt es natürlich aber auch Stellen, wo man zu zweit versucht, ich habe gestern schon wieder so eine Krähe gesehen, die im Straßenverkehr versucht hat, ihre Nuss zu positionieren, damit die geknackt wird von den Autos. Und die hat das so voll gut überlegt, aber dann wurde leider grün und dann ist sie so ein bisschen hochgeflattert und hat gewartet, bis wieder rot wurde und so weiter. Und so gibt es eben auch Sachen, die man wie so gemeinsam knacken will. Und diese gemeinsame Arbeit besteht auch darin, zu überlegen, wo man das jetzt eigentlich hinlegen müsste, damit das aufgeht. Und das sind natürlich dann Momente, in denen das, was in der Nuss war, sich als die dritte Sprache entpuppt oder so. Oft.
Ja, das ist toll. Das ist ein schönes Bild. Beide Texte sind auch relativ schwer zu beschreiben. Und ich als Leserin, und vielleicht ist das ja auch was durch das Zusammenschreiben passiert, ich als Leserin habe mich auch nicht immer unbedingt, also in beiden Texten muss ich sagen, also manchmal wird man so total stark reingezogen in den Text und man wird aber auch manchmal wieder so rausgetreten, rausgekickt. Und am Anfang habe ich noch versucht, das immer so zu verstehen und irgendwann habe ich gemerkt bei beiden Texten, ich muss genau diese komische Metaebene, die da beim Lesen mitläuft, irgendwie so ausschalten. Genau, das ist ja auch die Metaebene, die ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, dass man immer versucht herauszufinden, ja, wer hat das jetzt geschrieben. Und wenn man sich beiden Texten einfach hingibt, ist es total fantastisch.
Ah ja, das höre ich natürlich sehr gerne, obwohl mich auch interessieren würde, wo die Dritte wohl sind.
Ja. Ja, an manchen Stellen dachte ich so, ich komme nicht hinterher. Vielleicht ist es auch einfach das. Also es sind beides keine Texte, die jetzt, die sind beide nicht plotgetrieben, die sind beide nicht chronologisch. Ich habe schon den Eindruck, die wollen einen manchmal auch ein bisschen verwirren.
Ja, das ist interessant. Ich meine, bei Karl May ist es natürlich so, dass wir versuchen auch irgendwie luftige Maschen zu knüpfen, weil natürlich Karl May, selbst wenn ich so richtig weiß, wer das ist, hat das auf jeden Fall schon mal gehört, dass es den gab. Und es ist möglich, ins kalte Wasser zu springen, und die Welt, die da beschrieben wird, ist unsere Welt oder die Welt der Zeitungsleser oder die Welt der zur Arbeit Geher oder die Welt der Theaterbesucher oder die Welt der keine Ahnung, Stewardessen und Piloten oder weiß ich nicht, also sozusagen von uns allen irgendwie. Und bei Pando wiederum hat die Frage nach dieser Überforderung oder so vielleicht ja auch ein bisschen was zu tun mit der Welt, die wir da zu schreiben versuchen, die im Grunde genau dieselbe ist. Nur, wie wäre das denn, wenn es also nicht so wäre, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen könnte? Und wie wäre das denn, wenn sozusagen das Hölzchen und das Stöckchen beide auf dem Waldboden lägen und man jederzeit drohte, drüber zu stolpern? Und wie wäre das denn, ein Buch zu schreiben, das von der Wirklichkeit handelt, von der wirklichen Welt, von der wirklichen Liebe, und das trotzdem sich nicht auf diesen vereinfachenden und dann dadurch sofort gleich falschen Realismus, quote unquote, einlässt. Das war so ein bisschen die Frage, oder das ist irgendwie immer die Frage für mich, aber vielleicht hier besonders.
Ja, in Pando ist es so, dass ganz oft so historische Erlebnisse genommen werden und dann geschaut wird, okay, was hat das, was war denn eigentlich da gerade persönlich los?
Also klar, was hat die Reise der Helden nach Amerika zu tun mit der Reise Albrecht Dürers nach Brüssel? Was hat Albrecht Dürers Reise nach Brüssel zu tun mit den Schmieden am Niederrhein? Und was haben diese Schmieden zu tun mit dem Humboldt-Forum? Und was hat das Humboldt-Forum zu tun mit dem Aquarium, das in Berlin platzt? Und was hat das wiederum mit unseren Helden zu tun, die an jenem Tag in Berlin auch eine Reihe von Abenteuern erleben? Also es ist wahr.
Das, was du jetzt schon so in kleinen Auszügen beschrieben hast, lässt sich auch ganz oft über Rohstoffe in dem Buch verbinden. Also an einer Stelle sprecht ihr von einem transatlantischen Flöz. Das fand ich ein ganz gutes Bild dafür. Und vielleicht das Rhizomartige, also dass diese Bäume alle miteinander verflochten sind, ist ja auch schon vielleicht ein Hinweis darauf, dass ein Halt sozusagen, den man in diesem Roman finden kann, auch einer ist, der sich, genau, der über Rohstoffe funktioniert.
Klar, also die Welt, die wir da schreiben, und auch die Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist natürlich eine, die von Extraktion geprägt ist, in der Lithium in Minen, in Elektrorollern und in Psychopharmaka enthalten ist, in der Silber dort abgebaut wird, wo gemordet wird, in der Objekte eingeschmolzen werden, damit sie zur Währung werden können, in der die Erde ausgehöhlt und umgestülpt und aufgekratzt wird. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es natürlich auch nicht unwichtig, dass Pascal und ich beide aus dem Ruhrgebiet kommen. Also mit der Erfahrung und dem Wissen groß geworden sind, dass die Erde unter uns Kilometer tief ausgehöhlt ist und dass auch das, was sich als Natur verkleidet, Produkt jahrelanger, äußerst prekärer Entgiftungsprozesse ist, dass die Schächte die ganze Zeit abgepumpt werden, damit sie nicht voll Wasser laufen, was übrigens auch in Klammern hier beim Teufelssee in Berlin so ist. Der sieht ja auch so natürlich aus, und in Wahrheit ist der Berliner Grundwasserspiegel so krass gesunken, dass dieser See seit Ewigkeiten nicht mehr an den Grundwasserspiegel angeschlossen ist, und das Wasser wird hochgepumpt, damit der See nicht austrocknet und damit da dieses Biosphärenreservat, was da noch so ist, wo es so Bienen gibt und so weiter, wo ich die erste Blindschleiche meines Lebens gesehen habe übrigens, damit das nicht alles sich entpuppt als das, was es eigentlich ist, nämlich vom Grundwasser abgeschnittene Stadt einfach. Ja. Also ob in Berlin oder dort, wo wir herkommen, diese Erfahrung, dass die Ruinen, die einen umgeben, nicht nur die Ruinen der Industriedenkmäler sind und die Kerben, die quasi die Ausbeutung der Erde und der Menschen in die Landschaft geritzt hat, dass das nicht nur Gebäude sind oder Gruben sind, die wieder aufgefüllt wurden, sondern dass es wirklich auch die sogenannte Natur ist, die einen umgibt. Und wenn man sozusagen einmal geprimed ist, bestimmte Dinge zu sehen, wie wenn man jemanden kennt, der schwanger ist, dann sieht man die natürlich überall. So, und ich glaube, das ist echt nicht unwichtig und diese Orte kommen immer wieder bei uns vor. Diese Bergwerke und Ex-Bergwerke und Silberminen und Lithiumminen und die Menschen, die dort arbeiten und die Menschen, die den Profit einstreichen und so.
Ja, es gibt dann auch Stellen, an denen ihr ganz explizit sagt, dass bestimmte Regionen dadurch, was in ihnen lagert und welche Produktionsbedingungen sozusagen dann dort herrschen, sich auf eine Art sehr ähneln oder man sie fast übereinander legen könnte. Das fand ich auch sehr schön. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet und ich habe da tatsächlich nie drüber nach. Also ich habe das immer nur in so Arbeitskontexten gesehen, aber ich habe nie über diese Natur-Kultur-Sache nachgedacht. Tatsächlich nicht.
Meine Grundschullehrerin, die war, soweit ich weiß, der Liebe wegen aus Ost-Berlin nach Gelsenkirchen gezogen nach der Wende. Das heißt, sie kam gar nicht von dort. Aber wir haben ganz viel darüber schon in der Grundschule gelernt. Und ich meine jetzt, dass das für dich nicht so ist, das fügt meiner These auf jeden Fall schon schweren Schlag zu. Aber zum Beispiel, was ein Flöz ist oder so. In meiner Familie hat niemand im Bergbau gearbeitet. Und ich kenne auch gar nicht mal so viele Leute, bei denen das der Fall gewesen ist. Und trotzdem habe ich das dann gelernt, bevor ich Kommas setzen konnte. Das ist eigentlich ganz schön. Und sie hat es vielleicht auch erst erfahren, als sie diesen Sachunterricht vorbereiten musste. War sowieso, was ist das denn jetzt? Über den transatlantischen Flöz gibt es ja ein sehr schönes Gespräch zwischen Richard Burton, dem Schauspieler und zweifachen Ex-Mann von Liz Taylor, und einem amerikanischen Talkmaster, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Und Burton kommt aus einer walisischen Bergmannsfamilie und wurde dann von einem Lehrer gefördert und wurde dann zu diesem krassen Shakespeare-Darsteller. Und vom Theater und von Shakespeare kommt er dann so irgendwann nach Amerika und zum Film. Und es gibt zwei unterschiedliche Geschichten, wie das Verlassen der walisischen Heimat abgelaufen ist. Die eine, die er erzählt, ist eher gewalttätig, also dass der Vater dann auch nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und die andere, die er diesem Talkmaster erzählt, ist so ein bisschen friedlicher. Da behauptet er halt, dass dieser Auszug aus der Heimat eigentlich total easy abgelaufen wäre. Und er spricht eben von seinen älteren Brüdern, die Bergleute waren, und auch von seinem Vater, der Bergmann war. Und er sagt halt, und Alkoholiker, er selbst ist dann ja auch am Alkoholismus gestorben. Und er sagt halt, dass sein Vater konnte die Brüder als Bergmänner gar nicht ernst nehmen. Weil zu der Zeit, als sein Vater Bergmann war in Wales, war der Bergbau noch nicht industrialisiert. Also er war industrialisiert, aber er war nicht vollständig maschinell in seiner Abwicklung. Und Richard Burton behauptet gegenüber diesem Amerikaner, der alles glaubt, was man ihm erzählt, und der erzählt das so total fesselnd irgendwie, dass der Vater noch zu jener Generation walisischer Bergleute gehört hätte, die von wegen Esoterik, ne, und Schreiben, die quasi telepathisch mit dem Flöz kommunizieren konnten. Und er hat den quasi angeguckt, sagt Richard Burton, und wie so gefühlt, wo er draufhauen muss. Und dann hätte er wie eine Art Balletttänzer den perfekten Move, das kann man jetzt nicht sehen, aber wie so den perfekten Move gemacht, eine ganz kleine Bewegung, und dann wäre die Kohle Kilometer tief vom Flöz gefallen, behauptet Richard Burton. Und das hat mich auf jeden Fall total fertig gemacht. Und es ist auch völlig gleichgültig, ob das stimmt. Also ich will auch gar nicht wissen, dass es nicht stimmt oder so. Weil es ist einfach perfekt. Und der Vater konnte dann eben, hat dann halt zu seinen Söhnen gesagt, okay, mit einem Presslufthammer, das kann ja jeder. Also was für Bergmänner wollt ihr sein?
Aber wenn du das jetzt wieder mit dem Schreiben verknüpfst, ist das dann die Sehnsucht, dass man bei diesen ganzen Themen und Recherchen und was deine Arbeit so vor allem auszeichnet, dass man dann wie so von Geisterhand weiß, dass das jetzt ein Motiv oder Thema sein könnte, wo sowas passiert?
Ja, also ich glaube, das ist der einzige religiöse Aspekt meines Charakters. Also ich habe keine Sehnsucht danach, ich bin überzeugt davon, dass das passiert. Wenn man nur lange genug versucht, mit dem Material zu kommunizieren, glaube ich schon.
Wie organisierst du dein Material?
Wie meinst du das?
Also allein, als wir jetzt gerade kurz in der Küche saßen, war mir schon klar, dass du dich in ganz vielen sehr unterschiedlichen Themenbereichen sehr, sehr gut auskennst und das recherchiert hast. Also es ging um Fledermäuse zum Beispiel. Das heißt, kannst du dir das merken oder musst du dir das notieren? Wie organisierst du erstmal das Material, was da ist? Wie hältst du das fest und woher weißt du, wo was ist?
Ja, also ich führe Notizen auf dem Telefon und dann versuche ich die Schlagwörter zu sammeln und versuche irgendwie zu verstehen, was ich da habe. Und das ist natürlich ja immer schon der erste Filterungsprozess, weil natürlich da viel mehr ist als das, was am Ende ist. Und in diesem Fall muss man sich natürlich verschärft vorstellen, hat Pascal das dann auch gemacht. Und dann gibt es natürlich immer so einen dritten Bereich, wo man zusammen wie so eine Notiz hat, auf so eine Art, das klingt eigentlich total komisch, ja. Aber bei Karl May war es eigentlich auch so, obwohl ich da im Rückblick sagen würde, dass dieser gemeinsame Bereich beim Anfang größer war. Ich glaube, weil wir halt sehr von ihm als Person zuerst ausgegangen sind und uns dann schreibend von ihm wegbewegt haben. Und dann gab es erst wie so eine Art gemeinsame Mission, überhaupt zu verstehen, wer May war und was da los war und so. Und deswegen würde ich jetzt so im Rückblick sagen, gab es auch wie so einen gemeinsamen, wenn man das steigern kann, Notizenschatz vielleicht.
Ja, genau. Man hat den Eindruck, ihr geht erstmal von der Person Karl May aus und sucht euch dem zu nähern. Also weniger von Texten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das stimmt. Weil es auch über diese Texte eben auch sehr viel Material gibt und weil die Aufgabe nicht unbedingt war, jetzt irgendwie zu bewerten, was dort in diesen Texten los ist oder nicht, sondern auch diese Texte sind ja sozusagen ein Punkt einer langen Bewegung, die quasi vom Mann zum Mythos führt, um es mal so ganz stumpf zu sagen, wie die West-Verfilmung auch, wie die DDR DEFA-Indianer-Filme, wie sie hießen, als Reaktion darauf und so weiter und so fort. Also sozusagen jeder, der das irgendwie geil fand, diese Abenteuergeschichten und so, hat dem Ganzen eine andere Perle auf dieser Kette hinzugefügt und wir wollten sie uns alle anschauen und sie fingen eben alle mit ihm an. Außerdem wollten wir uns natürlich auch nicht wirklich mit der Frage aufhalten, ob das jetzt okay ist. Was er geschrieben hat.
Ja.
So.
Überhaupt der ganze Kulturkampf anhand dieser Person, den lasst ihr so fast lapidar liegen?
Ja, weil es einfach sehr banal ist und irgendwie auch immer Ausdruck davon, finde ich zumindest, dass die da sprechen nicht unbedingt die großen Karl-May-Fans sind, sondern eher die Fans dessen, was sie eben glauben, in seiner Verteidigung für ihre eigene Position gewinnen zu können, ja. Und dann bricht also unter Herannahme eigener Kindheitserinnerungen dieser große Kulturkampf aus, unser Held soll uns madig gemacht werden und überhaupt, eigentlich ist doch eher interessant, warum der das geschrieben hat, was der geschrieben hat und wie er geschafft hat, um jetzt mal eine antike Referenz zu verwenden, vom Bordstein zur Skyline zu kommen und was die anderen Leute daraus gemacht haben und warum musste denn ausgerechnet nach dem Krieg so ein exotischer Heimatfilm her und was hat das denn überhaupt bedeutet und so weiter. Ja, das sind doch irgendwie die spannenderen Fragen und was ist das eigentlich für ein geiler Zufall, dass die Hauptfiguren alle selbst mal Soldaten waren, also ihre Darsteller.
Ja, das fand ich echt auch so abgefahren, dass ihr genau, dann kommt ihr von Karl May, eigentlich habt ihr dann einfach geschaut, okay, wer hat da die Hauptrollen gespielt?
Ja.
Und dann hat sich rausgestellt, zum Beispiel, dass Pierre Brice
kämpft als Freiwilliger im ersten französischen Dekolonisierungskrieg im Indochina-Krieg, für den ja gar nicht mobilisiert wurde, ne? Also als Freiwilliger. Und dann später eben mit Winnetou im Grunde den absoluten Einheimischen. Dann dreht sich das so um. Also das finde ich tausendmal krasser, auch in seiner Brutalität und seiner Falschheit eigentlich und auch in den Fäden, die das dann weiter zieht, als irgendwelche Diskurse darüber, dass Mai jetzt so ein Emblem für politische Korrektheit sein soll. Ich glaube, der hätte die auch alle ausgelacht. Also weil Patte fließt, war, glaube ich, sein Mordmotto.
Patte fließt. Und er konnte ein anderer werden. Oder hat sich so eine eigene andere Welt gebaut, die er sich so zusammengelesen hatte.
Ja, und das war halt total geil, dass während wir das geschrieben haben, diese Netflix-Doku über Anna Sorokin, aka Anna Delvey, rauskam. Weil sie hätte das ja auch fast geschafft. Also im 19. Jahrhundert hätte sie das mit Sicherheit geschafft. Ja, sie ist dann ja am Ende wirklich an den digitalen Methoden der Datenerfassung und so weiter gescheitert und in diesen Interviews, die sie gibt. Und sie bleibt ja auch die ganze Zeit in Character. Das ist ja auch so geil, ne? Dass sie sozusagen immer diese Rolle weiterspielt. Und in diesen Interviews, die sie dann hinterher gegeben hat, entlarvt sie natürlich auch ein System, das ja im Wesentlichen ein ökonomisches System, das im Wesentlichen aus Wetten, Versprechen und der Wahrscheinlichkeit, dass sie eingehalten werden, besteht, als genau das. Und sie sagt ja, naja, wenn die mir das Geld gegeben hätten, dann hätte ich das halt zurückgezahlt, weil mein Businessplan war bombensicher. Und ich glaube ihr. Ich hätte gerne gesehen, was passiert.
Und wie war nochmal diese lustige Wolte? Hauptsache, sie muss nicht ins Ruhrgebiet zurück, wo sie nämlich eigentlich herkommt. Ja,
bei Aachen teilweise aufgewachsen. Ich glaube, sie ist als Mädchen nach Deutschland gekommen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und als sie aus dem Gefängnis rauskam, hätte sie eigentlich nach Deutschland zurückgemusst und dann ist sie freiwillig in Abschiebeknast gegangen, weil sie nicht nach Deutschland zurück wollte. Das finde ich irgendwie... Auch das kann ich irgendwie ein bisschen verstehen. Von Manhattan aus gedacht, ist irgendwie gut.
Ich habe in den letzten beiden Podcasts schon darüber gesprochen, durch Zufälle, dass ich mit Abenteuerromanen überhaupt nichts anfangen kann. Und ich habe mich so gefreut über eine kleine Stelle in Karl May. Das ist bei den Mai-Festspielen in Bad Segeberg. Ach genau, man muss auch dazu sagen, ganz im Gegensatz zu Karl May, der ja die fast alle Orte, über die er geschrieben hat, nicht gesehen habt, finde ich es auch sehr lustig, dass ihr in diesem Buch aber scheinbar tatsächlich zu sehr vielen Originalschauplätzen gefahren und gereist seid.
Ja, also das ist nicht zu viel verraten, wir waren überall.
In Kroatien, wo Filme gedreht wurden.
In Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen und in Radebeul bei seinem letzten Wohnsitz, der jetzt ein Museum ist. Also ich meine, es gibt natürlich noch viele weitere Orte, die man hätte besuchen können. Zum Beispiel da in Olsbe, heißt das doch, wo diese Wildwest-Spiele gemacht werden, wo auch Texas von Helge Schneider gedreht wurde. Für mich auch eine große Referenz. Ja, aber wir haben unser Bestes gegeben. Möglichst viel.
Genau, das wollte ich nur einschieben. Aber was ich so toll fand, also sind so zwei Sätze, die da bei diesen Mai-Festspielen fallen. Aber wie immer bei Mai verliere ich den Faden. Zu viele Nebenhandlungen, zu viel Ereignis. Ich die ganze Zeit frage, warum finde ich denn Abenteuerromane so anstrengend?
Hey, da passiert so krass viel. Und deswegen ist es auch interessant, wenn man zum Beispiel spricht von Texten, die einen überfordern oder die einen verwirren oder so, als Texten, in denen zu viel los sei oder zu viele Verknüpfungen gemacht würden oder die in irgendeiner Art und Weise der Realität das Smartphone hinzufügen würden oder so. Weil wenn man Mai liest, da passiert halt so krank viel die ganze Zeit. Und dann erfährt man auch noch die Gefühle von den Leuten die ganze Zeit. Und die sind wirklich sehr tief in der Regel. Und das ist auch so klein gesetzt. Also schon die Art und Weise, wie das aussieht, kommuniziert. Was hast du vorhin gesagt? Man muss sich voll hingeben. Ja, also man muss sich voll drauf einlassen. Und okay, also das gilt ja gemeinhin als Trash und es wäre auch gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht auch manchmal schwierig zu lesen finde. Weil man es halt wollen muss und weil man halt Bock drauf haben muss. Und aber naja, Millionen von Deutschen hatten Bock. Das ist ja oft auch das Problem.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder über Abenteuerromane sprechen muss. Also
ja, doch, man kann ja natürlich sagen, dass Pando halt irgendwie schon ein Abenteuerroman ist. Das kann man schon sagen. Würdest du nicht sagen?
Ja, schon. Ihr habt das auch in der Buchpremiere als Abenteuerroman angekündigt.
Es gibt halt verschiedene Abenteuer, die passieren. Es gibt einen kriminellen Apotheker, der sein Unwesen treibt. Es gibt eine Filmemacherin, die einen flüchtigen Einbrecher jagt. Und es gibt einen Mormonen in Utah, der während des ersten Lockdowns, als alle Menschen durchdrehen, dreht er ganz besonders durch und wähnt in einem Teich in seiner Heimatstadt den Schatz des Moctezuma vergraben. Und dieser Schatz des Moctezuma, seine Existenz oder Nicht-Existenz und auch vor allen Dingen sein Verbleib, hat ja die Fantasie derer, die das Reich des Moctezuma eingenommen und auch auseinandergenommen haben, sehr beschäftigt. Und das ist dann zum Beispiel so ein Moment, würde ich sagen, wo quasi dieser ganz große globale Ausbeutungszusammenhang, der mit der Eroberung Amerikas beginnt und mit uns beiden hier gerade überhaupt nicht endet, so, wo der einfällt in ein kleines Leben, in diesem Fall das kleine Leben des Ron Baby, der halt wirklich glaubt, dass er ihn finden wird, den Schatz.
Ist es dir schwer gefallen, als ich dich gefragt habe nach zwei Lieblingstexten? Die natürlich auch noch an Karl May hingen, weil da wussten wir nicht, dass es zu diesen Verzögerungen kommt und jetzt schon noch ein weiterer Roman dort ist. Also war es für dich schwer, diese Entscheidung zu treffen und wie hast du sie dann getroffen?
Also es ist natürlich immer schwer, weil es ist ein bisschen wie so Vogue, What's Inside My Bag mäßig natürlich. Der Druck ist wie immer hoch. Aber das Erste, was ich mitgebracht habe, hängt auch noch so ein bisschen an Karl May, weil wir da lang draus zitieren. Und das ist nämlich Elias Canettis Die gerettete Zunge, der erste Teil seiner Roman-Autobiografie, wenn man so will. Und zwar sprechen wir in Karl May darüber, weil Karl May kommt aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Also seine Eltern sind genau diejenigen Weber, über die Heine das Weberlied schreibt. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Und er kommt zu Bildung, weil sein Vater sehr darauf beharrt, der selbst ungebildet ist und der seinen Sohn dementsprechend beim Pfarrer ausgeliehene Wörterbücher und Atlanten einfach auswendig lernen lässt. Und diese Vorstellung, dass man sozusagen jemandem etwas beibringen will, was man selbst gar nicht kennt, das hat irgendwie bei mir resoniert, weil ich auch Deutsch gelernt habe, indem meine Eltern mir Märchen vorgelesen haben, über die wir dann aber gar nicht sprachen auf Deutsch, sondern sie versuchten, dass ich die auswendig lerne, weil sie eben zu dem Zeitpunkt selbst so schlecht Deutsch sprachen, dass sie Angst hatten, dass ihr Fehler auf mich überspringt. Und diese Vorstellung, dass das also passieren könnte oder dass man sich irgendwie in einem Spalt befindet, in einem Zwischenraum, wo es sozusagen etwas gibt, was der andere zu lernen hätte und was dem anderen beizubringen sei und gleichzeitig entzieht sich das aber der eigenen Macht. Das habe ich immer sehr interessant gefunden und gleichzeitig kommt dann mit Canettis geretteter Zunge wie so die Rückseite davon ins Spiel, die damit eigentlich nichts zu tun hat, sondern mit ihrem Gegenteil, wenn einer wirklich die Macht hat zu lernen und sie aber sehr gezielt einsetzt. Und es gibt eben diese Stelle bei Canetti, wo er darüber spricht, wie er Deutsch gelernt hat und das hat sehr resoniert für mich und ich glaube, das ist dann seine dritte Sprache zu dem Moment. Und es war aber immer die Geheimsprache, die seine Eltern miteinander sprachen. Vor den Kindern und den Angestellten, damit sie die nicht verstünden. Und sein Vater ist tot und seine Mutter beschließt, dass der Sohn jetzt aufs Gymnasium muss und dass er jetzt eingeführt werden muss in die Sprache der Dichter und Denker. Die ist so ein Deutschfreak, ja. Und die sagt ihm immer einen Satz und dann muss ihn halt auswendig lernen. Und wenn er ihn halt perfekt auswendig aufsagen kann, richtig ausgesprochen, dann sagt sie ihm halt, was der Satz bedeutet hat. Und das ist halt irgendwie nochmal so was anderes, nämlich die Loslösung von der Form, von ihrem Inhalt oder irgendwas, was ich richtig irre finde. Und deswegen habe ich dieses Buch vielleicht mitgenommen, weil ich das auch schon, da war ich sehr jung, als ich das gelesen habe und irgendwie hat das so in mir nachgehallt, auch die Vorstellung, dass er am Ende schreibt in seiner dritten Sprache, dass er sich für die Sprache entscheidet eigentlich und dass diese Welt, von der er schreibt, seine frühe Jugend spielt in Russ in Bulgarien oder Russe, genau, in einer jüdische Familie, die Ladino spricht, und dann ziehen die nach London und da fällt der Vater eines Tages einfach tot um. Hat wie so einen Herzinfarkt oder so, ziemlich jung. Und dann ziehen die halt nochmal um und er geht, glaube ich, in der Schweiz zur Schule und so weiter. Und dann endet dieses Buch auch irgendwann, dann kommt der zweite Teil. Und jeder Abschnitt seiner Jugend hat eine andere Sprache. Und dieser frühe Abschnitt hat eben dieses Ladino und gleichzeitig gibt es dann da die Hausangestellten bulgarischen Mädchen, die er dann irgendwie auch so halb versteht und die ihm dann irgendwelche Schauermärchen erzählen. Und es gibt quasi diese ganze Welt, die nicht mehr ist in dem Moment, wo er diese Geschichte erzählt, aber die eben doppelt nicht mehr ist. Also natürlich ist sie nicht mehr wegen der Vernichtung des 20. Jahrhunderts, aber sie ist eben auch nicht mehr, weil dieser Ort Teil des Osmanischen Reichs ist, als er Kind ist. Und er ist auch eine Zeit lang staatenlos dadurch. Und er ist irgendwie jemand sozusagen mit einer extremen Erinnerungslandschaft und mit vielen Sprachen, der aber keine Papiere hat und in seiner dritten Sprache jetzt sprechen lernt und zu dem Zeitpunkt eigentlich nur um die Aufmerksamkeit seiner Mutter ringt, um ihre Liebe, die irgendwie kontingent darauf ist, wie gut er diese Sätze jetzt lernt. Also sie liebt ihn, aber das Deutsche scheint sie mehr zu lieben. Und von daher gar nicht weiß, dass er in dieser Sprache später schreiben wird. Also irgendwie, das ist ein bisschen so das Buch, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist übrigens auch, wie Karl May, übelst klein gesetzt.
Ja.
Und besteht, wie eigentlich viele Bücher, die ich gerne lese, aus extrem vielen Sidequests, Randbemerkungen, Apropos, irgendjemand hat irgendwas erzählt und dann wird jetzt nochmal die ganze Geschichte nacherzählt, aber dann kam der Nachbar vorbei und der brachte Eier und dann geschah das und dies und jenes und so fuhr die Straßenbahn über den Platz und ihre Glocke läutete und es ist nicht unbedingt eine besonders modernistische Form, die sozusagen diese Gleichzeitigkeit produziert, sondern es ist ein absolutes Bekenntnis dazu, dass die Inhalte überwältigen und dass die Erinnerungslandschaften überwältigen und dass die Sprache sie irgendwie zu bewältigen versucht. Ja, deswegen liebe ich das irgendwie.
Ja, und selbst in seinem philosophischen Hauptwerk Masse und Macht macht er das so. Also eigentlich versucht er so eine Systematisierung von Massenbegriffen hinzukriegen oder zu erarbeiten. Und dann fällt ihm aber doch wieder irgendein Märchen ein oder irgendeine Geschichte. Und dann wurde das auch, obwohl er irgendwie 35 Jahre an dem Buch geschrieben hat, wurde das nicht im Nachhinein irgendwie geglättet, sondern man folgt so einem Denkprozess, ja, und so zufälligen Einfällen, die man dazu hat, um dann hinterher zu einer Systematisierung zu kommen.
Ja, und ich glaube schon auch, dass sozusagen das Erzählen und das Sprechen und auch das Gedankenform als etwas Mündliches, als etwas, das im Vortrag passiert, das im Erzählen passiert, das im Labern passiert, meinetwegen, das passiert, wenn du und ich uns gegenübersetzen, ist diesen Texten besonders der erzählenden Prosa für meine Begriffe total eingeschrieben. Und ich habe eben das Gefühl, dass ich darin etwas erkenne, was für die Bildung meiner eigenen Poetologie, die natürlich auch in voll weit weg davon ist, aber es trotzdem zentral gewesen ist oder wo ich das Gefühl habe, wir haben uns kurz in der Küche über Crossmapping unterhalten, also mit dem Stadtband von Paris durch Berlin laufen. Und es gibt Momente in diesem Text, wo ich das Gefühl habe, ich kann natürlich mit dem 20. Jahrhundert, dem das 19. noch irgendwie so hinterherhängt, was er da beschreibt, durch das 21. gehen. Manchmal habe ich dieses Gefühl oder ich habe das Gefühl, ich kann sozusagen mit der Art und Weise, wie da die Story nicht von ihrem Teller zu trennen ist und auch nicht von ihrem Zuhörer. Ich finde irgendwie Verbindungen dazu, wie das Erzählen zu mir selbst gekommen ist und das ist eben auch über die mündlichen Formen gewesen. Das ist natürlich auch über das Theater gewesen, das er auch ohne seinen Zuschauer und ohne seinen Sprecher und Spieler gar nicht leben kann, aber natürlich auch der Klatsch der Frauen im Treppenhaus oder die über Jahrhunderte auswendig gelernten Balladen, die plötzlich jemand vorträgt oder die Gespräche, die man in einer Eckkneipe in Gelsenkirchen belauscht oder so. Ja, also das sind dann irgendwie die Diamanten, die da funkeln, meinetwegen auch in dem, weiß ich nicht, globalen Ausbeutungszusammenhang oder so, der immer wieder so wichtig ist im Pando. Oder das sind die, aus diesem Funkeln kommt ja auch die Liebe und die Freundschaft.
Das ist schön. Also auch, um vielleicht so einen kleinen Einblick zu kriegen, wie dieser Text funktioniert. Und zwar steigen wir so relativ unvermittelt ein mit so einer Beschreibung aus Jodie Foster in Das Schweigen der Lämmer. Jodie Foster, die Clarice Darling ist, die FBI-Agentin, trägt glatt geföhntes Haar und aprikofarbenen Lippenstift. Hannibal Lecter verrät ihr nur, wo Bill sich aufhält, wenn sie im Gegenzug auch etwas verrät. Intime Details über ihre Vergangenheit. Und du so? Ja klar, intime Details. Damals ist das noch was Neues. Aber heute sitzt du am Tresen und willst einfach nur dein Bier trinken und du denkst, hier bin ich sicher. In den antiken Hallen einer Eckkneipe, in einem Habitat, das kurz vor der Illegalisierung steht, am Eingang der Sparschrank und an den Wänden diese kleinen Fußballwimpel, aber kein Fernseher, weil kein Geld, weil das große Pilz kostet immer noch 2 Euro. Du atmest ein, du atmest aus, endlich gemeinsam einsam mit den anderen Fertigen. Nur dann hörst du schon vom Nebentisch, jemand hat eine klare Grenze gesetzt. Er weiß, was ihm gut tut. Er macht jetzt Microdosing und sein Dealer ist ein französischer Technoproduzent mit einer hinreißenden Dogge. Und mit seiner kleinen Nagelschere schneidet er sich jeden Morgen ein Stück ab von der Pappe und endlich ist wieder Zauber in der Welt. Endlich ist wieder alles möglich. Und der kleine Kanal hinter seinem Haus wird zum Penobscot, nein, zum Klondike. Hier hat Dagobert Duck seine erste Million geschürft. Hier hat er die Nuggets aus dem Fluss gewaschen. Und er liest das mit als Kind unter der Bettdecke. Er bleibt der ostwestfälische Metzgerssohn, der vor 30 Jahren schon war. Er hielt sein Inner Child und auch den Frauen gefällt das. Er bearbeitet sein Trauma. Er macht keine Abuse und er liebt Boundaries. Boundaries. Wer lässt diese Leute überhaupt in die Kneipe rein? Das sind diese Austherapierten, sag ich. Die lügen so lange, bis sie endlich die Ratschläge kriegen, die sie hören wollen. Das ist ja nicht alles. Das geht tiefer, viel tiefer. Es reicht ja nicht zu lügen. Deine Story wird erst wahr, wenn du sie selber glaubst, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, dieser Mann ist unschuldig, euer Ehren. Ich habe nichts gemacht, ich bin vollkommen und zu 100% unschuldig. Und wer was anderes behauptet, wer mich in Zweifel zieht, wer Streit sucht mit mir, lupenreiner, unschuldiger Person, der macht sich des Missbrauchs schuldig. Ich mag den Humor sehr in dem Buch und auch eben das Dialogische, was an der Stelle so gut nachzuvollziehen ist. Aber ob der dahinrennenden Zeit, müssen wir jetzt noch über den zweiten Text sprechen, den du mitgebracht hast.
Ja, hat auch was mit mehreren Sprachen zu tun und ist nämlich DMZ Colony von Don Mechoy. Ich habe das zuerst auf Englisch gelesen, aber es gibt auch eine sehr schöne Übersetzung von Uliana Wolf bei Spector Books. Und DMZ ist der demilitarisierte Grenzstreifen zwischen Nord- und Südkorea. Und dorthin kehrt Don Mechoy zurück, nämlich nach Südkorea, nachdem sie lange nicht dort war. Sie ist nämlich als sehr junge Frau Hals über Kopf aus dem Land abgereist, man könnte auch sagen geflohen. Und sie und ihre engen Verwandten sind in verschiedene Länder gezogen und sie ist eben nach Amerika gezogen, wo sie Dichterin wird und auch Übersetzerin. Und sie kehrt zurück und sie besichtigt diesen demilitarisierten Bereich, der eine Konsequenz ist aus dem Koreakrieg und aus der Teilung Koreas. Der Norden ist ein nominell kommunistischer Einparteienstaat, die isolierteste Diktatur der Welt. Der Süden ist ein kapitalistisches Land, was jetzt K-Pop-mäßig ein globaler Kulturplayer ist, aber in den Jahrzehnten nach dem Krieg eigentlich ebenso eine Diktatur gewesen ist, und zwar eine Militärdiktatur. Und sie spricht mit einigen Leuten, die an der äußersten Grenze dieser DMZ-Zone wohnen, also quasi genau da, nördlicher kann man nicht leben sozusagen in Südkorea. Und sie interviewt verschiedene Leute, ehemalige Häftlinge der Militärdiktatur. Sie übersetzt die Niederschriften von jungen Mädchen, die Kinder gewesen sind während dieser Diktatur und während der Verfolgung von Kommunisten ganz im Anschluss an den Krieg. Und es geht eigentlich immer wieder darum, dass sie das in dem Moment, in dem sie das niederschreibt, eigentlich auch schon übersetzt. Und diese Übersetzungsarbeit wird immer auch schon zu einer Bewältigungsarbeit, aber eben auch zu einer Verdichtungsarbeit, von der immer auch so ein bisschen im Raum steht, ob sie eigentlich zulässig ist oder ob sie nicht vielleicht andersrum irgendwie alternativlos ist auf so eine Art. Und womit Don Mechoy sich eben nicht aufhält, ist nochmal zu betonen, dass Nordkorea ja auch eine Diktatur ist. Also auf so einen Talk hat die halt überhaupt keinen Bock, sondern ihr geht es eigentlich darum, dass das Südkorea ab dem Zeitpunkt des Koreakriegs bis in die Gegenwart als amerikanische Kolonie begriffen werden muss. Und das ist im Grunde die, also wenn das Buch irgendeine These hat, dann ist das wahrscheinlich so die radikale These davon. Und ansonsten ist es eigentlich ein tastender Versuch, sich dem Schrecklichen anzunähern, aber auch zurückzukommen und irgendwie zurückzukommen mit ihren Mitteln. Und das sind irgendwie die Mittel der Sprache. Und wenn man das dann auch noch in der Übersetzung liest, die halt wirklich sehr schön ist, wenn man dann halt weiß, dass dieses Sprechen vom Übersetzen auch noch übersetzt wurde. Und
und es gibt auch noch ein sehr schönes Nachwort von Ojana, ja, weil das total dann auch nochmal das Ganze verkompliziert.
Und vielleicht müsste man eigentlich auch mal kurz was
vorlesen. Ja, was vorlesen musst du, aber beschreib auch erstmal die Form. Weil, also würdest du sagen, das ist ein Lyrikband oder...
Ich habe das Gefühl, es ist alles für sich auf so eine Art, wie so ein poetischer Essay oder so irgendwie. Also ihr Vater war Fotograf und das ist mit genau der Grund, warum sie das Land dann plötzlich verlassen müssen. Und es gibt immer wieder Fotos in diesem Buch. Es fängt auch an mit einem der letzten Fotos, die ihr Vater dort gemacht hat. Es fängt an auch mit einem Zitat, auch übersetzt natürlich, von Aimé Césaires Return to the Native Land, heißt das auf Englisch. Also sein Gedichtband, wenn man so will. Und es geht halt die ganze Zeit um dieses Zurückkommen und auch sozusagen die Zugvögel, die zurückkommen. Und dann gibt es so, wie so diese Grafiken, die so aussehen eigentlich wie so Militärpläne. Oder eben die Bewegung der Zugvögel, so kleine Häkchen und Striche von weit oben.
Da gibt es auch sehr unterschiedliche Textformen.
Ja, aber sind die wirklich unterschiedlich? Weil ich finde irgendwie, dass sie es nicht sind. Ich finde, dass sich das halt alles zusammenfügt in diesen... Es ist eben nicht ein Versuch zurückzukehren, falls ich das vorhin gesagt habe, sondern es ist schon Fakt, sie kehrt zurück, aber sie bildet sich ja gar nicht ein, dass sie wirklich zurückkommen könnte. Also das Buch, und deswegen finde ich das so beeindruckend, hält sich nicht auf mit der Frage danach, ob das jetzt verschiedene Textsorten sind oder nicht. Es hält sich nicht auf mit der identitären Frage danach, ich komme jetzt zurück, aber ich war schon so lange weg, kann ich dann wirklich zurückkommen? Es hält sich nicht auf mit der Frage danach, ob man die Militärdiktatur und ihre Nachfolgeregierung nur kritisieren darf, wenn man auch sagt, dass die kommunistische Diktatur auch schlimm ist oder so. Also das sind alles Sachen, das juckt die halt nicht die Bohne. Und das finde ich irgendwie sehr gut. Und dann natürlich, wenn man koreanisch lesen könnte, würde sich hier noch eine weitere Ebene auftun. Es gibt diese Notizen, die aufgeschrieben wurden von Waisenkindern, die sie eben übersetzt hat. Und sie hat die auch übertragen. Also ich gehe irgendwie sofort davon aus, dass es ihre eigene Handschrift ist und dass sie die übertragen hat, weil das habe ich mir eigentlich ausgedacht. Und dann sieht man quasi auf der linken Seite, wie das auf Koreanisch in Handschrift aussieht und auf der rechten ist eben diese Übersetzung. Und ja, was bedeutet das, das lesbar zu machen und das natürlich auch zu verdichten auf eine Art und Weise, dass man das lesen kann? Also ist der Krieg überhaupt etwas, was lesbar ist? So, was habe ich überhaupt dazu zu sagen? Aber das ist eine Frage. Und ist es überhaupt etwas, was sichtbar ist? Oder ist es nicht vielleicht so, dass man tausendfach davon lesen kann und dass man tausendmal die Körper der Amputierten sehen kann und es kommt halt trotzdem nicht zu einem. So.
An einer Stelle heißt es, die Sprache von Verhaftung, Folter, Massaker ist schwer entzifferbar. Im Grunde ist sie eine Fremdsprache.
Ja. Also sie geht auch immer wieder zurück auf Theorie, auf Althusser zum Beispiel. Wie gesagt, also sie hat halt eine These und das ist halt, die ist wirklich, finde ich, Piercing irgendwie, also die sticht so richtig ein, weil es halt die einzige ist. Es ist die einzige These, die dieser Text machen will und im Universum dieses Textes ist es auch die offensichtliche These, nämlich, dass Südkorea nie aufgehört hat, Kolonie zu sein. So. Und auch das breitet sie dann aus mit Hilfe von Rückgriffen auf Theorie.
Ja genau, es gibt eine Passage, die hast du jetzt gerade gemeint, da werden einfach Kafka aus der Strafkolonie und ja, so ein Text von Althusser wird einfach die ganze Zeit ineinander montiert.
Ja, Ich meine, aus der Sprachkolonie ist ja auch eigentlich der offensichtlichste Text von Kafka. Und es ist ja sowieso eine interessante Sache, wie viele Leute sich damit befasst haben, sich zu fragen, worum es da wohl geht. So, als hätte Franz Kafka die Zeitung nicht gelesen. Ich will auch eine Stelle vorlesen, das ist schon relativ am Ende. Hier verbindet sie nämlich das Nachdenken über Übersetzung mit der These des Buches. Mirror words come out of my thoughts about translation. Translation is a mode. Translation is an anti-neocolonial mode. I obsess about order words that are given in our society. In 1945, it took less than 30 minutes for order words to be carried out to divide the country I was born in along the 38th parallel north. Order words compel division, war and obedience around the world. But other words are possible. This is voll geil. But other words are possible. Translation as an anti-neocolonial mode can create other words. I call mine mirror words. Mirror words are meant to compel disobedience, resistance. Mirror words defy neocolonial borders, blockades. Mirror words flutter along borders and are often in flight across oceans, even galaxies. Mirror words are homesick. Mirror words are halo. Mirror words are orphaned words. Now look at your words in a mirror. Translate. Translate. Did you? Do it again. Do it. Ich meine, das ist ja der Moment, wo so viele Kriege eigentlich, also in der Sekunde, der Krieg ist eigentlich vorbei und dann wird Japan nochmal bombardiert und dann ist der Krieg so richtig vorbei. Ja? Und das sind sozusagen diese Ereignisse, diese kriegerischen Ereignisse in Ostasien, die dann passieren. Aber nur eines von ihnen ist der Beginn des Kalten Kriegs und das ist eben dieser Koreakrieg. Und der Indochina-Krieg, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist wirklich der Anfang von etwas. Der Anfang vom Ende des französischen Weltreiches, zumindest so wie man es kennt. Das französische Weltreich ist natürlich alive and kicking und die neukaledonischen Demonstranten, die man nach Paris verschleppt, um ihnen nicht zu Hause den Prozess zu machen, die können natürlich davon zeugen. Aber das ist ein Anfang und das ist ein anderer Anfang. Das ist der Anfang des Kalten Krieges, obwohl der warme Krieg noch gar nicht vorbei war sozusagen. Weiß ich nicht, habe ich eigentlich auch schon vorher aus dem Geschichtsbuch gewusst, aber das ist irgendwie eine andere Art von Wissen, die passiert, wenn man diese Wörter liest. Mir ist noch was eingefallen, nämlich als ich das heute aus dem Bücherregal geholt habe, habe ich auch noch das gefunden. Hast du das mal gelesen?
Nein.
Das ist Dikti von Teresa Hakyung Cha. Und da geht es halt auch sehr viel ums Übersetzen und da geht es auch sehr viel um die Nachfolgen des Koreakrieges und da geht es eben auch um jemanden, sie nämlich, die dann in Amerika aufwächst. Aber es geht halt nicht um das Land, in dem das alles passiert ist, wie bei Don Mi Choi, sondern es geht um die Person, die daraus entstanden ist. Und das ist halt interessant, weil es geht halt zum Beispiel um die Reise ihrer Mutter. Teresa Hakyung-Chas Mutter ist geflohen aus Korea, hatte sehr komplizierte Fluchtbewegungen gemacht, bis sie dann angekommen ist in Amerika und ihre Tochter lernt dann Französisch und fängt an zu übersetzen und spricht sozusagen über das, was passiert ist, die ganze Zeit, über die Geschichte, aus der sie kommt, wenn man so will, die ganze Zeit in so einem Ping-Pong-Spiel mit europäischer Kulturgeschichte, wenn man so will. Also sie kommt von Jeanne d'Arc zu einer jugendlichen koreanischen Märtyrerin. Ja, sie kommt von irgendwelchen griechischen Göttern zurück zu der Mutter und der Großmutter und so weiter. Es geht die ganze Zeit, als ob sozusagen der Kanal zwischen Amerika und Korea aufgehalten würde von einem kleinen Riegel, der in ihrem Fall diese europäische Kulturgeschichte ist oder irgendwie, als wäre das wie so ein Floß oder irgendwas, was sie braucht, um das so, oder was heißt braucht, wozu sie sich entschieden hat, dass sie das wird jetzt ihr Vehikel sein in diesem Buch. Ja, ich hatte das vergessen, dass ich dir das geschrieben habe, aber als ich das heute aus dem Regal gezogen habe, war ich so, wieso, was geht denn hier eigentlich ab? Und ist auch sehr brutal, aber, also diese beiden Bücher sind sehr brutal, aber sehr gut.
Genau, und bei Don Mi Choi ist es auch eben ein Versuch, überhaupt eine Sprache dafür zu finden, um über diese Brutalitäten zu sprechen.
Naja, und das ist ja schon krass, also auch hier Don Mi Choi's Entscheidung, dass diese Sprache also die englische sei. Ne?
Ja.
Und es gibt irgendwo so einen Aufsatz von Agamben, der ist auch schon ein bisschen älter, wo er darüber redet, okay, also ist Englisch jetzt wie Latein die Lingua Franca unserer Zeit? Und Agamben sagt, nein, ist er jetzt mal sehr verkürzt, weil das Lateinische wird erst dann zur genuinen Lingua Franca in Europa, als das Römische Reich eigentlich schon am Abkacken ist. Also, und was von ihm bleibt, ist halt diese Sprache, die quasi als Kommunikationssprache funktioniert, wohingegen das Englische durchaus, as we're speaking, die Sprache von Empire eigentlich ist. Und das fand ich irgendwie ganz interessant.
Mit dieser starken These beenden wir jetzt dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke, dass du hier warst.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.